Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das war ein Wochenende, mein lieber Schwan. War mal wieder gut was los in der Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge hier bei Kreisab. Wir sprechen wieder ein gutes Stündchen über das, was im Handball alles so passiert ist. Und ihr habt sicher mitbekommen, es gab keine Revolution im Welthandball bei der IHF. Denn Hassan Mustafa ist weiter Präsident und auch darüber müssen wir natürlich ein bisschen reden. Vielleicht nicht so in der Tiefe, wie ihr das in der Vergangenheit kennt, denn ich habe einen Gast eingeladen, der nicht in Kairo war. Ja, so viel kann ich verraten. Der war gestern in Mannheim und hat das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV kommentiert. Aber wir schauen so ein bisschen über all das, was in der Liga so passiert ist in den vergangenen Tagen. Wir haben auch vier Mannschaften gefunden, davon zwei, von denen man das vielleicht nicht im Vorfeld so erwarten konnte, dass sie sich qualifizieren für das DHB-Pokal-Final Four in Köln im April. Einer davon, der Bergische HC, tatsächlich, die haben Melsungen geschlagen und das auch relativ deutlich. Und der TBV Lemgo Lippe, die zwar eine tolle Saison spielen, aber vor der Spielzeit hätten wahrscheinlich nur die wenigsten gedacht, dass Lemgo auch den Sprung nach Köln schaffen wird. Dazu noch die Füchse und der SC Magdeburg, die passenderweise auch im Halbfinale nicht gegeneinander spielen. Aha, aha. Aber über all diese Dinge und über Ergebnisse in der Liga und so weiter, über einen Trainerwechsel, über interessante Schiedsrichterentscheidungen spreche ich jetzt mit einem Kollegen, der auch bei deinem am Mikrofon sitzt und der zum ersten Mal hier mit dabei ist. Er heißt Lukas Brachert. Hallo Lukas.
Hi, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt sehr, muss ich sagen.
Und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen grob angerissen, worüber wir heute sprechen werden. Wir gehen mal der Reihe nach und starten mit dem DHB-Pokal der vergangenen Woche. Und am Montag, also vergangenen Montag in der Ausgabe mit Tim Detmer, haben wir natürlich viel über den Frauenhandball gesprochen, logischerweise. Kathi Filter, Aimé von Pereira und Markus Gaugisch waren ja jetzt auch im Sportstudio zu Gast. Schön, dass sie auch die Präsenz bekommen, die sie verdient haben. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber wir hatten ja auch vorausgeschaut auf das Viertelfinale und tatsächlich, es ist kaum zu fassen, anscheinend hat der Kollege Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr euch persönlich kennt, Tim hat alle Ergebnisse korrekt vorhergesagt. Gibt's doch gar nicht.
Ja, da würde ich sagen, da hat jemand wirklich viel Ahnung. Ich wäre, glaube ich, auch damit mitgegangen, wahrscheinlich mit vielen. Also ich hatte schon im Gefühl, dass der BHC eins dieser beiden Spiele gegen Melsung gewinnt, entweder das in der Liga oder das im Pokal. Kommt natürlich dazu, dass der BHC deutlich heimstärker ist, als dass er auswärts stark ist. Trotzdem in der Höhe natürlich sehr überraschend. Dann hatte für mich Berlin den Heimvorteil auf der eigenen Seite. Und Magdeburg ist durch das Spiel in der Daikin HBL gegen Flensburg auch schon als Favorit natürlich für mich in dieses Spiel gegangen. Und Lemgo ist halt Lemgo, ne?
Ja gut, also was die momentan abreißen, ist natürlich wirklich phänomenal. In der Liga auch gegen schwere Gegner, auch auswärts gepunktet oder sogar gewonnen. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und sie haben das, auch wenn in Dresden gespielt wurde gegen den SC DRFK Leipzig, kann man schon so sagen, sie haben das eigentlich runtergespielt, mehr oder weniger. Es war ja unangefochten.
Ja, dieses Runterspielen, das ist ja gefühlt schon das Thema der ganzen Saison. Also ich finde Lemgo, wenn man sich jetzt die Top-Teams anschaut, das hatte ich mir auch letztes Mal gedacht, ist Lemgo hinter Magdeburg, was die Konstanz angeht und was die Ausbrüche nach oben oder unten angeht, das zweitkonstanteste Team in der Liga. Und da überrascht es mich dann eigentlich nicht, dass sie das dann auch gegen Leipzig so runterspielen können. Ich fand, es war eine tolle Stimmung da, was man mitbekommen hat vor den Bildschirmen in der Halle. Und Leipzig hat vieles versucht, aber man muss dann wirklich sagen, Lemgo in diesem Spiel einfach besser gewesen und das dann auch mit all der Souveränität, die Lemgo in dieser Saison nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, runtergespielt.
Wenn man jetzt auch überlegt, wie Leipzig auftritt seit der Amtsübernahme von Frank Carstens, das ist ja ein komplett anderes Gesicht, was sie zeigen. Also sie hatten auch erstmal einen Sieg eingefahren zuletzt. Das war ja für die Mannschaft dann auch ein richtiger Befreiungsschlag, kann man nicht anders formulieren. Aber trotzdem, sie sind das Schlusslicht in der Bundesliga. Hätte ich mir vielleicht sogar ein offeneres Spiel erwartet. Also ich bin auch ganz stark davon ausgegangen, dass Lemgo dieses Spiel gewinnen wird. Aber eine 8-Tore-Heimniederlage, das ist schon heftig.
Ja, ich glaube, Lemgo ist das falsche Team zur falschen Zeit für Leipzig. Vielleicht wäre es gegen anderes Top-5-Team anders gewesen. Lemgo ist halt so klar im Kopf, finde ich, dass sie sich seltenst von einer brisanten Atmosphäre oder von einer sehr harten Spielweise so sehr aus dem Konzept bringen lassen, dass sie ihr Grundniveau nicht finden. Und ich glaube, gegen ein anderes Team hätte Leipzig da schon durchaus bessere Chancen gehabt. Rechnen wir Magdeburg mal vielleicht da raus. Aber ich finde, Lemgo ist genau der Gegner, der sich eben von einer neuen Euphorie durch einen neuen Trainer, und ich bin Riesenfan von Frank Carstens, seit er da übernommen hat und auch generell von seiner Arbeit, das ist der genau richtige Mann für Leipzig. Aber generell finde ich Lemgo zu stabil, um die aus in irgendeiner Form da aus dem Konzept zu bringen. Und die hatten nur ein Ziel, das ist das Final Four, und das haben die dann mit all dem, was sie haben, erreicht.
Verdientermaßen erreicht, auch nicht zum ersten Mal unter Florian Kehrmann als Trainer. Also herzlichen Glückwunsch an den TBV Lemgo Lippe und herzlichen Glückwunsch auch an den Bergischen HC. Die beiden Mannschaften haben jetzt witzigerweise dann am Wochenende auch gegeneinander gespielt. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, denn da gab es ja eine ganz spektakuläre Szene von Konstantin Möstl, die meiner Meinung nach das Spiel dann hinten raus entschieden hat. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter zu diesem Spiel des BHC gegen Melsung. Die haben ja vorher, du hast es gerade auch gesagt, in der Liga gegeneinander gespielt und du bist davon ausgegangen, dass sie eines dieser beiden Spiele tatsächlich gewinnen werden. Ich habe jetzt dann am Wochenende nochmal das Spiel von Melsung in Erlangen kommentiert und man merkt schon, dass die auf der letzten Rille unterwegs sind. Die haben schon einen breiten Kader, aber wenn dann viele wichtige Spieler ausfallen, tun sie sich meiner Meinung nach deswegen schwer, weil ihnen teilweise auch ein bisschen die spielerische Linie fehlt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ole Forsell-Scheffert ist einfach kein Spielmacher. Und wenn dann Erik Balenciaga nicht mit dabei ist, ist das ein anderes Handballspielen. Dass sie sich ein bisschen aufgegeben haben, so sah es zumindest aus, in Wuppertal gegen den BHC, ist nochmal eine andere Nummer. Aber wie siehst du das generell? Weil Parondo hat ja danach dem Pokalspiel gesagt, ja, es ist schon eine Frage der Energie. Das kann man jetzt als Jammern bezeichnen. Ich finde nicht. Es ist einfach eine logische Erklärung. Wie nimmst du das wahr?
Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Energie ist, denn das könnte man an den BHC genauso weiterleiten. Oder es ist die Frage, wie man Energie definiert. Wenn es jetzt Energie gleich Kraft ist oder wie viel Kraftreserven habe ich, dann gilt es nicht. Aber ich fand schon, dass Melsungen im Vergleich zum Ligaspiel ein bisschen anders aufgetreten ist. Also ich habe das Spiel in Melsungen kommentiert gegen den BHC und da fand ich sehr beeindruckend, wie gut Schiposch und Co. den BHC eigentlich aufgenommen haben auf 9 Metern und dem Dreierrückraum, so muss man ihn ja eigentlich fast definieren, aus Steinhaus, Schöttler und Wasilewski, eigentlich die Stärken geraubt haben, indem sie so früh angenommen haben, dass eigentlich diese typischen Steinauswürfe gar nicht mehr durchkamen. Und dann hatte Palacic ehrlicherweise auch noch einen überragenden Tag. Und all diese Faktoren, die hat Melsung gegen den BHC im Pokal dann plötzlich nicht mehr auf die Platte gekriegt. Und dann hat dieses typische kämpferische Auftreten vom BHC plötzlich auch funktioniert. Die Würfe rutschten dann auch durch. Das waren dann also einige Dinger, die Palacic dann in der Liga auch entschärft hat. Und dann ist es schwierig in einer sehr lautstarken Halle, der BHC zuletzt auch sehr heimstark. Ich meine, das war der 7. Heimsieg in Folge, gegen den BHC auch dann zu bestehen, dass es dann so klar werden würde am Ende. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass es dann super, super knapp wird und dann kann es natürlich in jede Richtung kippen. Aber es ist natürlich schwierig. Du hast einen sehr, sehr großen Kader. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es sogar mit der größte Kader bei Melsung. Und es fehlt halt einmal eine komplette Aufstellung. Also es fehlt Balenciaga. Damul ist dann auch der zweite sehr schnelle Spieler, der wie Balenciaga fehlt. Dann geht der natürlich dieses gewisse spielerische Element flöten. Und dann, wie du es schon sagst, also Ole Forsell-Scheffert, das ist ein super Spieler, auch ein unterschätzter Spieler. Aber der kann natürlich dann nicht alles tragen. Und was Melsung in der Liga gegen den BHC so gut gemacht hat, ist diese langen Kerle so wunderbar in Szene zu setzen. Kulisch hat aus allen Ecken getroffen und auch Christopanz ist ja ein super schlauer Spieler. Und wenn das dann plötzlich eben nicht mehr funktioniert, dann sind die Alternativen auch sehr rar gesät. Und das ist für mich dann alles in diesem Spiel so eingetroffen tatsächlich.
Hat man dann auch gesehen bei dem Spiel in Nürnberg gegen Erlangen? Da haben sie nicht mehr diese Möglichkeiten gehabt, entsprechend auch durchzuwechseln. Die Alternativen für Parondo sind immer weniger geworden. Kulesch ist auch nicht mit dabei gewesen, ist kurzfristig ausgefallen nach dem Spiel beim BHC. Und sie hatten ja dann auch einen Reisetag am Freitag, sind am Donnerstag direkt rübergefahren von Wuppertal nach Nürnberg, um am Samstag da zu spielen. Von daher, ja, es ist schon eine schwierige Saison für die MT Melsungen aufgrund der Personalsituation. Aber du hast ja gerade auch gesagt, Lukas, beim BHC sieht das nicht anders aus. Die ackern da mit drei Leuten im Rückraum durch. Also Hut ab, was die leisten, die sind ein Aufsteiger.
Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, wie dieser Switch zustande gekommen ist. Also dieses freie Köpfe haben, dass der BHC irgendwie an den Tag legt, seit diese Verletzungen dazugekommen sind, seit Morante Maldonado fehlt, seit Yannick Fratz fehlt, seit Scholtes ausfällt. Es ist ganz komisch. Ich hatte sehr, sehr lange Angst um den BHC tatsächlich. Die sind ja mit 0-12 Punkten in die Saison gestartet. Aber irgendwas scheint da in den Köpfen dann passiert zu sein. Und wie auch immer haben sie komplett die Moral wiedergefunden und natürlich auch das Handballspielen so ein bisschen neu definiert für mich. Also sie spielen sehr hart an der Grenze des Erlaubten und auch des wahrscheinlich guten Geschmacks und der Sportlichkeit. Aber genau dieses Unangenehmsein, das macht den BHC sehr, sehr stark. Also sie haben sich gefühlt im Vergleich zu dieser Zweitligasaison noch mehr auf diese Handball-Basics zurückgeschworen. Und dieses harte Spiel, das ist so mein Gefühl, das taugt ganz, ganz vielen Mannschaften, gegen die sie spielen, überhaupt nicht. Das bringt viele Mannschaften aus dem Konzept und so ist der BHC nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber dieser Spielstil, zum Beispiel so ein Wasilewski steht für mich genau für dieses ganz, ganz harte an der Grenze des Unerlaubten, der bringt Mannschaften fast im Alleingang aus dem Konzept, sodass dann viele Teams auch tatsächlich ihre eigenen Stärken so ein bisschen aus den Augen verlieren. Und dann ist es tatsächlich dann ein Matchup plötzlich, dass dem BHC dann gegen die meisten Mannschaften in der HBL sehr, sehr gut schmeckt.
Und es sorgt dafür, dass der BHC zum zweiten Mal in der Vereinshistorie am Final Four teilnimmt. Das erste Mal war dann vor 10 Jahren, 2016, also wenn sie dann im April wieder mit dabei sind in Köln, jährt sich das zum 10. Mal und das ist schon was Besonderes. Glaubst du, die werden daraus Energie ziehen können, um im Abstiegskampf ausreichend Luft zu haben? Weil ich glaube, das ist entscheidend. Irgendwann wird natürlich Eloy Morante Maldonado wieder zurückkommen. Das wird dieser Mannschaft auch nochmal helfen. Aber aktuell machen die mir einen unfassbar stabilen Eindruck.
Ja, ich finde schon, das ist so ein Bonus, den sie geschafft haben, der vielleicht noch mal ein bisschen Energie freisetzen kann. Aber jetzt können sie sich auf jeden Fall sehr, sehr lange auf die Liga konzentrieren. Und ich finde, dass wir in diesem Jahr einen sehr, sehr offenen Abstiegskampf haben. Und da würde ich nicht nur vom BHC reden, die jetzt plötzlich ihre Form gefunden haben. Ich finde, dass ganz, ganz viele Mannschaften tatsächlich plötzlich wieder recht guten Handball spielen und dass es überhaupt nicht klar ist, wer da am Ende ganz unten reinrutschen wird. Also für mich leben viele Mannschaften gerade.
Ja, jetzt hat natürlich Leipzig den Trainer gewechselt, aber trotzdem sind es aktuell 4 Punkte Rückstand auf GWD Minden. Wetzlar hat jetzt gewonnen am Wochenende, sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir wollen aber beim Pokal bleiben. Ich mache das ja dann oft so, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man so viel Handball konsumiert, selber aber auch noch kommentiert und auch noch ein paar andere Termine hat, ist das nicht immer so leicht, bei allem am Ball zu bleiben? Ich schaue mir dann häufig die zweite Hälfte der Spiele an. Das habe ich auch getan beim Spiel Füchse gegen Kiel. Da war mal wieder alles drin. Das war intensiv, da gab es Diskussion. Philipp Icher war jetzt nach Abpfiff nicht wirklich begeistert von den Schiedsrichtern.
Ja, ich meine, es geht eben natürlich auch um die Ansetzung, dass Schulze-Tönnies jetzt, glaube ich, alle Spiele der Füchse gegen Kiel in dieser Saison gepfiffen haben und dass dann natürlich nicht alle Pfiffe schmecken, das ist auch klar. Aber ich glaube nicht, dass der THW Kiel gegen die Füchse verloren hat, weil wir ein Schiedsrichterproblem hatten, ehrlicherweise.
Nein, das glaube ich auch nicht, mal generell dazu. Ich finde, man kann schon darüber diskutieren, das ist ja jetzt das dritte Mal in dieser Saison gewesen, dass es diese Paarung gab. Einmal beim Supercup in München, da pfeifen in der Regel, glaube ich, auch immer die Schiedsrichter des Jahres, das sind Schulze-Tönnies. Da gab es eben das Spiel Füchse gegen Kiel. Dann in der Liga gab es das auch, da haben auch die beiden gepfiffen und jetzt halt im Pokal. Kann man sich denn generell überhaupt darüber beschweren, wenn bei einem eigenen Spiel von großer Bedeutung, und das ist es ja immer, wenn die Füchse gegen den THW spielen, die besten Schiedsrichter des Landes angesetzt werden? Oder würdest du dir vielleicht wünschen, einfach nur, um die Diskussion zu vermeiden, mal ein anderes Paar da einzusetzen?
Ja, ich finde, wenn man die Diskussion vermeiden will, dann kann man da durchaus ein anderes Paar hinsetzen. Aber man darf sich als Top-Verein, und darüber definiert sich ja der THW Kiel, sie sind der Rekordmeister mit ganz viel Prestige, da darf man sich doch nicht von einer Schiedsrichteransetzung aus dem Konzept bringen lassen. Und das darf auch nicht am Ende als Grund angeführt werden, dass man ein Spiel verliert oder dass einem gewisse Entscheidungen nicht schmecken. Also für mich ist diese Ausrede dann am Ende in Anführungszeichen schon zu billig. Das dürften die Füchse auch nicht sagen, wenn die sich jetzt beschweren würden. Das würde ich bei denen genauso sagen. Also nur weil die Schiedsrichter das so und so pfeifen oder weil die Ansetzung so ist, wie sie ist, sind die beiden ja das Gesicht für Neutralität eigentlich. Das ist ja das, was der Schiedsrichter sein soll, unparteiisch. Und ich finde nicht, dass sie jetzt eine Linie hatten, die in die eine oder in die andere Richtung besonders geschwenkt ist.
Habe ich in diesen zweiten 30 Minuten auch nicht wahrgenommen. Es ist aber eigentlich, finde ich, auch eine schöne Sache, wenn Emotionen im Spiel sind. Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie als Megakritiker von Philipp Biecher outen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich finde das gut, wenn da Emotionen mit dabei sind. Jetzt ist das bei dem einen oder anderen Trainer vielleicht manchmal ein bisschen zu viel und er geht wahrscheinlich auch in diese Richtung von der Tendenz her. Aber das zeigt natürlich auch, wie sehr er das lebt. Das wiederum gefällt mir sehr, sehr gut.
Wir brauchen Emotionen, aber mir ist die Begründung zu einfach am Ende. Also die Schiedsrichter sind in diesem Spiel, finde ich, mit die Letzten, die als Begründung aufgeführt werden können, warum der THW Kiel dieses Spiel verliert. Also ich fand, dass der THW durchaus sehr, sehr viele freie, gute Möglichkeiten verworfen hat. Und das ist für mich doch der Hauptgrund, warum der THW dann am Ende mit 2 Toren verliert und nicht die beiden Schiedsrichter. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt am Ende so das große Thema ist. Wie du schon sagst, wir reden da über Emotionen und die kommen dann auch raus. Und das ist dann... Ich möchte ihm da nicht zu nahe treten. Vielleicht nicht ganz durchdacht gewesen auch und vielleicht auch einfach mal ehrlich, wie er das so kommuniziert hat. Aber ich denke, wenn er da jetzt 2 Tage später drüber sprechen würde und sie haben es ja abgehakt, dann würde er nicht die Ansetzung des Schiedsrichterduos als Grund aufführen oder als ersten Grund aufführen, warum der THW Kiel am Ende vielleicht ein bisschen unglücklich aus dem DHB-Pokal ausscheidet.
Sie sind der Titelverteidiger gewesen, das sollten wir nicht vergessen. Ich erinnere mich noch an dieses sehr schöne Foto, was ich gesehen habe, als Patrick Wienzek den Pokal in die Höhe gestreckt hat. Sein letzter Titel mit dem THW, was ganz, ganz Besonderes, als Ikone des Vereins abgetreten. Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen, außer du gewinnst jetzt irgendwie noch die Meisterschaft und die Champions League. Aber das war, glaube ich, für ihn ein fantastisches Ende im Trikot des THW Kiel. Wir müssen auch noch kurz sprechen über das Spiel Magdeburg gegen Flensburg. Wobei, ich weiß nicht, 6 Tore Sieg für Magdeburg. Müssen wir darüber viel reden?
Ich glaube nicht. Ich habe ehrlicherweise auch nicht das ganze Spiel angeschaut, weil ich die Anfangsphase gesehen habe und in der hat Magdeburg so krass dominiert, dass ich mir gedacht habe, ja, das wird wieder so ein typisches Magdeburg-Spiel und ich glaube, damit ist dann alles gesagt. Sie sind halt sehr, sehr gut drin, in der Regel ihren Vorsprung, den sie sich erspielen, dann auch über die Zeit zu bringen. Und der SC Magdeburg ist, wenn der Kopf bereit ist, einfach das beste Team in dieser Liga und auch im Pokal.
Und damit gehen sie ja dann auch als Favorit in das Final Four. Sie spielen gegen den BHC. Jetzt könnte man ja sagen, ach, das ist ein einfaches Los, aber wer Bennett Wiegert kennt, der weiß ganz genau, er wird die Sinne seiner Mannschaft maximal schärfen, damit es da überhaupt gar keine Probleme gibt. Da bin ich mir absolut sicher. Aber trotzdem, das ist eigentlich kaum zu vermeiden, dass der SCM mal wieder ins Pokalfinale einzieht. Und ja, dann sind sie auf dem Weg Richtung Double. Wobei, du hast jetzt gerade gesagt, ja, wenn der Kopf beim SCM bereit ist, glaubst du, die haben den Kopf schon irgendwann abgeschaltet gestern beim Spiel gegen den SCDFK Leipzig? Weil ich habe zwischendurch ja dann, wenn du selber kommentierst, guckst ja dann auch mal, ne, aufs Ergebnis geschaut und so weiter. Und das war ja dann ein bisschen zeitversetzt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, wird wieder eine leichte Nummer für Magdeburg. Und plötzlich sehe ich das Endergebnis +1 für den SCM. Aber konnte ich fast gar nicht glauben.
Ja, ich glaube, dass der SCM eine Mannschaft ist, die sich nur selbst schlagen kann, tatsächlich. Auf aktuellem Niveau, wenn wir jetzt mal genau auf die Phase schauen, in der Magdeburg gerade ist und auf die Stärke, die Magdeburg hat. Wenn Magdeburg in einer gewissen Phase abschaltet oder für das Spiel erst recht nicht bereit ist, aus welchen Gründen auch immer, das haben wir auch in Erlangen gesehen beispielsweise und es gab auch einige knappe Siege, die Magdeburg in dieser Saison eingefahren hat, dann ist Magdeburg durchaus schlagbar oder man kann Magdeburg sehr, sehr gut ärgern. Aber wenn der SCM mit vollem Bewusstsein über 60 Minuten lang spielt, dann halte ich Magdeburg für fast unschlagbar. Und gestern war es dann wahrscheinlich so, ich kann natürlich nur mutmaßen, dass Magdeburg sich auch gesagt hat, diese 6 Tore gegen Leipzig, gegen den letzten, das bringen wir jetzt mal so über die Bühne. Und dann haben sie am Ende doch noch Glück gehabt, dass Koschek den Ball dann nicht unter Kontrolle bringen konnte und das letzte Tor nicht erzielen konnte für den SCDFK Leipzig.
Das wäre natürlich eine absolute Sensation gewesen. Weißt du so aus der Lameng, wann der SCM zum letzten Mal in der Bundesliga verloren hat?
Das muss ein Topspiel in der letzten Saison gewesen sein, oder? Wahrscheinlich in der Hinrunde.
Ich schaue jetzt gerade auch nochmal nach.
Also ich meine, das müsste irgendwann in der letzten Hinrunde gewesen sein, tatsächlich. Ich weiß es ehrlicherweise nicht.
Es ist schon lange her. Ich gucke das jetzt mal nach, während du mir die nächste Antwort gibst. Und zwar habe ich vergangene Woche tatsächlich vergessen, weil die Sendung wurde am 14. Dezember aufgezeichnet. Und am 15. Dezember, also genau vor 7 Tagen, als dann die Sendung erschienen ist, hatte Bennett Wiegert sein 10-jähriges als Trainer des SCM. Als jemand, der noch 2-3 Jährchen jünger ist als ich, ja, ich bin natürlich auch noch unfassbar jung und stehe mitten im Leben, aber Spaß beiseite, als jemand, der noch ein bisschen jünger ist. Du hast ja den Spieler Bennett Wiegert nicht mehr gesehen, aber ja. Was sagst du zum Trainer Bennett Wiegert?
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, letzte Niederlage, 23. Spieltag tatsächlich, letzte Saison gegen Berlin, so wie ich das hier sehe. Und zu Bennett Wiegert, das ist natürlich ein Welttrainer. Also egal, was ich jetzt hier sagen würde, das würde dem nicht im Entferntesten nahe genug kommen und ihn beschreiben. Also er hat sein Lebenswerk da tatsächlich in Magdeburg, ist er noch in der Rolle und also du merkst es schon, ich bin da fast sprachlos, weil man kann es eigentlich nicht in Worte fassen, was Bennett Wiegert da in Magdeburg aufgebaut hat. Man kann von seiner Art halten, wie er das dann manchmal im Spiel coacht, was man will, aber generell, das ist ein Top-Trainer, vielleicht der beste Trainer der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre.
Ja, also da schließe ich mich an. Er ist der Trainer der Saison gewesen, 22 und 24. Da ist er jeweils deutscher Meister geworden, hat einmal das Double geholt, hat die European League gewonnen, die Champions League, den Super Globe. Aber Bennett Wiegert hat noch nie den Super Cup gewonnen. Ja, einer der wichtigsten Titel überhaupt, mit ein bisschen Spaß gesagt. Aber der fehlt ihm tatsächlich noch, ist ja schon kurios. Mal gucken, ob das dann im kommenden Jahr etwas wird. Und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn sie jetzt dann morgen den THW Kiel schlagen sollten im Heimspiel, dass sie dann einfach nicht mehr aufzuhalten sind. Weil dann ist der Vorsprung auch so groß, dass die anderen Mannschaften sich absolut nichts mehr erlauben dürfen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass der SCM ja im Vergleich zu dem, was sie aktuell spielen, im Prinzip schon einbrechen muss. Und das in Kombination kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Du?
Ich finde, dass der SCM keine 5% nachlassen darf, dann wird es genauso souverän wie in der Hinrunde. Wenn Magdeburg so ein paar Prozent nachlässt, dann halte ich sie schon für schlagbar tatsächlich. Aber das ist dann wieder so eine, wie fit sind alle Spieler im Verein und wie klar sind die alle im Kopf, wie gut ist die Einstellung an dem Tag. Also ich erinnere an Hamburg, an Gummersbach, an Hannover. Das waren alles Spiele jetzt in dieser Saison, die recht knapp waren und die auch anders ausgehen können. Die Magdeburg dann am Ende aber auch zieht. Aber wenn da ein paar Prozent fehlen, dann könnte das durchaus auch anders aussehen. Aber wie du schon sagst, im Endeffekt kaputt machen kann es sich der SCM nur selbst.
Dieses Spiel morgen hat also eine vorentscheidende Bedeutung, aber eher für den SC Magdeburg als gegen den SC Magdeburg logischerweise. Der THW Kiel reist an mit einem Unentschieden im Gepäck zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf, die eine mäßige Saison spielt. Ich denke, das kann man definitiv so sagen. Nach 18 Spielen nur 17 Punkte bislang. Und ja, dafür gibt es auch unterschiedlichste Gründe. Es war übrigens erneut Christian Prokop nicht mit dabei. Der saß nicht auf der Bank, weil er unter einer starken Grippe leidet. Gute Besserung an der Stelle, falls er reinhören sollte. Ich weiß, das macht er das ein oder andere Mal. Kiel hat auch schon 9 Minuszähler auf dem Konto. Es ist ein Nachholspiel, das sollten wir nicht vergessen. Aber wenn sie verlieren, bleiben sie auf diesem 5. Platz. Also schon bei einem Unentschieden bleiben sie auf diesem 5. Platz, auf dem sie aktuell liegen. Und wir haben ja die Reform der EHF mitbekommen. Also sie sollten eigentlich schon Dritter werden, wenn sie in die Champions League wollen. Das sehe ich nicht. Diese Niederlage jetzt im Pokal ist das Spiel davor gewesen, dazu dann ein Unentschieden gegen Hannover. Und eine letzte Situation, auf die ich gerne mit dir ein bisschen genauer eingehen möchte. Es ist ein Pass von Renas Uschins auf die Rechtsaußenposition. Dann kommt Erik Johansson, ist es glaube ich, noch mit dem langen Schritt. In dem Moment, wo der Außenspieler von Hannover ihm auf den Fuß tritt, steht Johansson. Und zwar dermaßen, dass man gar nicht drüber diskutieren kann. Also er steht. Er steht auch vor dem Kreis, er steht nicht im Kreis. Alles okay, aber vielleicht müssen wir einigen Leuten noch mal ein bisschen die Regel erklären. Denn die Regel besagt, dass der Deckungsspieler sich nicht mehr in Richtung des Außenspielers bewegen darf, wenn der Pass gespielt wird. Und der Ball, ich habe mir das mehrfach angesehen, von Uschins war längst unterwegs. Da hat sich Johansson noch bewegt. Also man kann nicht darüber diskutieren, ob die Regel richtig ausgelegt wurde oder nicht. Man kann vielleicht darüber diskutieren, dass die Regel scheiße ist, aber sie wurde meines Erachtens, auch wenn es sehr penibel und kleinig ist, korrekt angewendet. Was ist deine Meinung dazu?
Wir haben ja am Anfang jeder Saison kriegen wir so eine Art Schiedsrichterschulung, immer gemeinsam mit dem ganzen Dein-Team. Und da wurde uns ja gesagt, dass es auch sehr viel darum geht, wer nimmt zuerst welchen Raum ein. Also wer ist in seiner Aktion sozusagen schneller? Für mich ist das so eine Art 50-50-Entscheidung. Also wenn man das so betrachtet, wie du das gerade auch nach Regelwerk vorgelesen hast, dann ist das eine absolut korrekte Entscheidung. Und ich tue mich aber auch schwer damit, jetzt zu sagen, das ist jetzt eine absolute Fehlentscheidung. Also ich habe das mir mal mehrmals angeschaut und habe mir so gedacht, ja, kann man so pfeifen, wenn man das so pfeifen will. Man muss schon sagen, Johansson steht, wie du das da schon beschreibst, aber Weber ist halt auch schon in der Bewegung. Und wenn man gerade in der Bewegung ist und der Gegenspieler in dem Moment dann schon steht, dann kann man natürlich seinen Schritt auch nicht mehr woanders hinsetzen. Also das, finde ich, muss man da auch aufführen. Aber generell gesehen, finde ich, ist das ein Pfiff, den wir in dieser Saison schon x-mal gesehen haben. Das ist jetzt natürlich wieder mal so ein Schiedsrichterthema, was dem THW Kiel auch überhaupt nicht schmecken wird in dieser Situation. Und das ist dann natürlich, man kommt aus dem DFB-Pokal und dann gibt es direkt den nächsten Videobeweis mit Entscheidung, die überhaupt nicht aus Vereinssicht wahrscheinlich vertretbar ist. Aber als Grundsatz finde ich schon, dass wir diese Entscheidung sehr, sehr oft schon genau so gesehen haben. Und wenn das eine Linie ist, die gefahren wird von gewissen Schiedsrichterduos, dann finde ich das tatsächlich kein Skandal, dass das oft so entschieden wird und dass es dann am Ende den 7 Meter gibt, weil es eben halt, wie bereits gesagt, so oft schon so gepfiffen wurde.
Ich meine, es wäre im Dezember 2020 gewesen beim Geister Champions League Final Four in Köln. Da hat Patrick Wienzek entweder im Halbfinale oder im Finale auch eine rote Karte bekommen. Sie haben ja am Ende den Titel gewonnen, deswegen war es ihm wahrscheinlich dann auch wurscht. Aber da gab es auch große Diskussionen. Das war, glaube ich, die, ich sag mal, prominenteste Szene dieser Art, an die ich mich erinnern kann. Und diese Regel ist einfach so. Findest du denn die Regel gut? Oder würdest du sagen, da muss man ein bisschen dran arbeiten?
Also die Regel, dass sich der Abwehrspieler nicht mehr sozusagen auf den potenziellen Schützen bewegen darf, wenn der Pass kommt, richtig?
Ja, genau, diese Regel, weil im Prinzip gibt es ja mehr oder weniger keinen Spielraum.
Ja, ich weiß nicht, ob die Frage ist halt, inwiefern nach dieser Regel gepfiffen wird. Also für mich macht es oftmals nicht den Eindruck, dass genau diese Regel angewendet wird, sondern dass das oftmals einfach ein Gefühlspfiff ist und dass man in vielen Entscheidungen einfach für den Schützen entscheiden kann oder auch für den Abwehrspieler. Es sind viele 50-50-Pfiffe, die da gefällt werden müssen und die da getätigt werden. Ob wir jetzt dafür die Regel ändern müssen, weiß ich nicht. Mein Gefühl ist nicht, dass unbedingt nach dieser Regel gepfiffen wird, sondern dass einfach so gepfiffen wird, wie man es dann gerade sieht und wie es halt auch fürs menschliche Auge richtig aussieht. Ich weiß nicht, ob da eine Regeländerung viel helfen würde, tatsächlich.
Das ist, glaube ich, auch das Thema. Es ist eine Regel, über die schon häufig diskutiert wurde. Das dürfen wir auch nicht unterschlagen. Das bedeutet meines Erachtens schon, dass sie vielleicht nicht perfekt ist. Aber es gibt halt im Handball auch sehr komplexe Regeln. Das ist eine davon. Wenn ich mir dann manche Kopftreffer ansehe, auch bei Torhütern, dann kann man auch darüber diskutieren, ob es jetzt sinnvoll war zu sagen, es ist nicht mehr automatisch eine rote Karte. Weiß nicht, da kann man auch hin und her diskutieren. Also das ist schwierig und ich möchte auch nicht in der Haut der Schiedsrichter stecken, sage ich dir ganz ehrlich, Lukas, weil da sind so viele Entscheidungen, die sie treffen müssen während eines Spiels. Ich bin nach wie vor nicht einverstanden mit dem durchschnittlichen Niveau, dass wir bei den Schiedsrichtern aktuell im Handball in der Bundesliga haben. Das gefällt mir nicht. Ich finde, da müssen wir uns wieder nach vorne entwickeln. Aber ich möchte nicht mit denen tauschen. Da bin ich ganz ehrlich, weil das sind so viele Entscheidungen. Der Sport wird auch immer schneller. Manchmal wird darüber diskutiert, braucht man vielleicht einen dritten Schiedsrichter, damit der Fokus über 60 Minuten höher bleibt und weil 6 Augen dann eben doch mehr sehen als 4. Wie stehst du dazu? Wäre das eine Alternative? Weil wir haben ja jetzt auch nicht tausende von Schiedsrichtern zur Auswahl. Das heißt, wenn du dann aus 2 Schiedsrichtern 3 machst, fehlen uns ja irgendwo Schiedsrichter.
Also nochmal zu der Regel. Die Frage ist halt erstens, wie würde man sie anders definieren können? Das könnte ich jetzt gerade nicht beantworten. Ich sehe es, glaube ich, so vom Gefühl her wie eine Art Leitlinie für die Schiedsrichter, die vielleicht auch helfen kann, wenn man dann eben den Videobeweis zückt. Zum Schiedsrichterniveau möchte ich dir zustimmen. Das finde ich auch, dass wir eine sehr große Kluft haben zwischen Schiedsrichterduos, die ein gutes Grundniveau haben und dass es dann doch schon viele gibt, nach meinem Empfinden, die dann nicht dieses Niveau halten können, was einige Top-Duos haben. Und das finde ich überwiegt tatsächlich auch in der Daikin HBL. Und zum dritten Schiedsrichter, es ist halt die Frage, ob man vielleicht dem Kampfgericht mehr Macht geben könnte, dass die auch vielleicht einfach mal mehr eingreifen könnten. Das würde ich so in den Raum stellen, weil die Frage würde sich ja auch stellen, haben wir das Personal dafür, dass dieses Niveau hätte, um als dritter Schiedsrichter dann auch zu fungieren? Dann müsste ja immer noch jemand sozusagen dazustoßen. Und dann auch eine andere Frage, wo dieser Schiedsrichter überhaupt stehen. Es ist ja jetzt schon so der Fall, dass wir Kameras haben für den Videobeweis und manchmal steht einfach ein Schiedsrichter davor. Und wenn wir jetzt noch einen Schiedsrichter aufs Feld stellen, dann weiß ich gar nicht, wo der stehen würde und ob der nicht vielleicht sogar für den Videobeweis einen Winkel rauben würde. Das ist nur eine Frage, die ich in den Raum stelle. Das kann ich hier gar nicht beantworten und auch nur so ein Gedanke. Aber vom Prinzip her weiß ich auch nicht, ob ein dritter Schiedsrichter jetzt das Niveau heben würde. Mein Eindruck ist ja eher, dass sehr viel Unsicherheit herrscht und dass dann gerne zum Videobeweis gegriffen wird. Aber ich weiß nicht, ob es was am Grundniveau ändern würde, ob jetzt ein Dritter jetzt dafür helfen würde, dass wir jetzt in Anführungszeichen bessere Schiedsrichterleistung hätten.
Sehr gutes Argument auch mit dem Winkel beim Videobeweis. Das könnte tatsächlich sein, dass dann dieser Schiedsrichter, der Dritte, einfach im Weg steht. So blöd das klingt. Aber daran habe ich zum Beispiel überhaupt noch nicht gedacht. Deswegen ist schön, dass ich einen kompetenten Gast habe. Ja, also das hilft mir auf jeden Fall an der Stelle auch mal weiter. Aber ja, das ist natürlich sehr, sehr offensichtlich. Also der kann dann irgendwo stehen, wo die Kamera eigentlich etwas auflösen könnte. Und wenn wir aber gerade schon beim Thema Videobeweis sind, kommen wir zum nächsten Spiel. Und dieses Spiel, worüber wir sprechen wollen, ist ein Spiel von Mannschaften, wo man vorher wahrscheinlich gedacht hätte, ja, wenn es für die eine richtig gut läuft, dann können sie vielleicht lange dranbleiben, aber eine Chance haben sie nicht wirklich. Und die andere war der TBV Lemgo Lippe. Da haben wir eben drüber gesprochen, wir haben auch kurz über den BHC gesprochen. Konstantin Möstl, finde ich, ist ja sowieso ein überragender Typ, ja, aber in dem Moment ist er Feldspieler. Und für alle, die die Situation nicht gesehen haben, schaut gerne nochmal auf Social Media nach oder schaut natürlich rein bei Dein. Ist auch gar kein Problem, könnt ihr gerne tun. Es war so, Zeitspiel war angezeigt, irgendein Lemgo-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, wirft in den Block, der Ball prallt fast in die eigene Hälfte, weiß ich nicht mehr genau. Konstantin Möstl nimmt den auf, tippt, ja, wie einst Heinevetter und springt hoch wie Michael Jordan, steht dann in der Luft und dann wird er von der Seite, ich sag das jetzt mal so platt, richtig umgewichst. So, jetzt steht da ein Zweier- oder sogar Dreierblock und dann kommt halt noch ein anderer Spieler von der Seite und nimmt ihn sozusagen aus dem Spiel. Schiedsrichter schauen sich an, was ist passiert und sehen, Hand war im Gesicht. Ich habe das auf den Bildern des Videobeweises nicht so wahrnehmen können, aber es gab hinterher ein Foto, das das eindeutig belegt hat. Möstl hatte hinterher im Interview selbst gesagt, ich habe die Hand im Gesicht gar nicht gespürt. Wie bewertest du diese Situation? Weil ich finde, da musst du einfach als Abwehrspieler schlau genug sein zu wissen, Konstantin Möstl wird den jetzt nicht über einen Dreierblock in den Winkel knallen. Ist eher unwahrscheinlich. Bleib doch einfach weg, weil diese rote Karte hat meines Erachtens das Spiel entschieden.
Also ganz vorneweg, ich muss zu Möstl sagen, der steht in der Luft wie ein junger Gott. Also anders kann ich es gar nicht formulieren. Der hat eine wunderschöne Form da gehabt, wie er da in der Luft stand. Das konnte man im Videobeweis auch toll nochmal sich anschauen. Also Chapeau, das sieht der Wurf von einigen Feldspielern nicht so schön aus. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Verrücktheit und natürlich auch total, also unglaublich, dass Möstl mit dieser Aktion dann schon vorentscheidend ist für dieses Spiel. Das Ding beim BRC ist natürlich, wie ich es auch vorhin schon angesprochen habe, die spielen sehr am Limit des Erlaubten. Und der Bergische HC hat in dieser Saison schon oftmals von Schiedsrichterlinien profitiert, die genau diese Spielweise haben durchgehen lassen. Das ist genau dieser Punkt, den ich auch angesprochen habe. Diese Härte und auch zum Teil versteckte Härte bringt gewisse Mannschaften aus dem Konzept und sorgt auf jeden Fall für Diskussionen. Ich erinnere da an das Spiel gegen den THW Kiel, wo man auch durchaus über rote oder blaue Karten hätte nachdenken können. Aber es ist nun mal Fakt, dass der Bergische HC mit dieser Art Spielweise sich gut schlägt und damit auch oft durchgekommen ist. Und genauso war es meines Erachtens auch jetzt im Rückspiel gegen Lemgo. Da haben wir ja schon im Hinspiel ein knappes Spiel gesehen und ich bin tatsächlich auch davon ausgegangen, dass es eben auch im Rückspiel knapp werden könnte, weil der BHC eben auch sehr gut darin ist, dem Gegner mal so richtig auf die Nerven zu gehen. Das haben wir dann beispielsweise bei Hutecek ganz, ganz früh gesehen, der von Aaron Sesing verteidigt wird und dann auch erstmal ja kurz sauer wurde über die Art, wie er dann umklammert wurde. Oder beispielsweise Tim Sutton, der glaube ich, gegen Wasilewski dann aufläuft. Wasilewski baut sich nochmal vor ihm auf, schreit ihn an. Wie man das finden will, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber Soton streift ihm dann mit dem Zeigefinger so ein bisschen durchs Gesicht. Ist dann in Anführungszeichen kurz vor einer Tätlichkeit, aber macht halt nur diesen kleinen Streifer oder diesen Striff durchs Gesicht. Geht dann mit 2 Minuten vom Platz. Also es ist eine Art Spielweise vom BRC, die dich dann schon sehr aus dem Konzept bringt und die der BHC dann eben auch über 60 Minuten lang fährt. Und dann glaube ich, dass da so viel Adrenalin in den BHC-Spielern drin ist, dass dann eben nicht unterschieden werden konnte, dass er jetzt eben der Torwart mal kurz angerauscht wird, der in der Regel auch besonders geschützt wird und den man dann wahrscheinlich auch nicht so anpacken muss wie ein Hutecek oder ein Verstein, der auf dich zukommt. Möstl wiegt, glaube ich, deutlich weniger. Und dann ist es natürlich viel klüger, den nicht so hart anzugreifen. Aber ich glaube, dass es unglaublich schwer ist, mit so viel Adrenalin im Körper dann seine Linie in dem Moment anzupassen. Was ich noch sagen will, es wird ja auf Kopftreffer entschieden. Und ich finde, man kann Babaskas da durchaus mit Rot von der Platte stellen. Aber dieser Kopftreffer ist es, glaube ich, nicht, den man da als Begründung aufführen sollte. Also meines Erachtens geht es dann so Richtung Schulter und die Hand rutscht dann in Richtung Gesicht. Und dann kriegen wir auch dieses Foto, was wir bei Handball World gesehen haben. Aber man kann ihm durchaus wegen dieser Härte und wie er dann Möstl unkontrolliert zu Boden fallen lässt, von der Platte stellen. Ob es der Kopftreffer ist, der jetzt rot ist, das weiß ich nicht. Aber in Summe kann man Babaskas dafür auf jeden Fall runternehmen. Oder muss man ihn auch, glaube ich, vom Feld nehmen. Und dann hast du schon recht, dann fehlt natürlich ein nächstes Mentalitätsmonster im Abwehrblock des BRC und ein ganz wichtiger Spieler, der generell hinten den Laden dicht hält.
Und dann hat Nils Verstein, der übrigens in der zweiten Hälfte ein überragendes Spiel gemacht hat, mit 11 Treffern, von seinen 11 Treffern noch 9 erzielt. Und daher bleibe ich bei der Aussage, die ich eben getätigt habe, das war in dem Fall spielentscheidend. Jetzt hast du ja eben auch nochmal ganz kurz erwähnt, dass man über gewisse Situationen des BHC beim Spiel in Kiel hat diskutieren können oder noch weiter hätte diskutieren können, ob da Karten gezogen hätten werden müssen und so weiter oder welche Farbe dann auch. Aber ist es nicht gefühlt aktuell so die einzige Chance des BHC, einfach knallhart zur Sache zu gehen? Immer im Rahmen des Erlaubten, aber ich bin schon der Meinung, dass sie das irgendwie auch so durchziehen müssen, weil sie haben aktuell, was die Quantität angeht, eben nicht so viele Spieler zur Auswahl. Du hast eben von einem Dreierrückraum gesprochen. Aber siehst du das nicht so mehr oder weniger als einzige Möglichkeit? Weil es heißt doch auch Abstiegskampf.
Also ich finde nicht, dass der BRC per se eine Kloppertruppe ist. Ich finde, dass sie das teilweise ein bisschen klüger anstellen und dass sie auch sehr gut, in Anführungszeichen, gut mit versteckten Fouls arbeiten und mit einer gewissen Art, sich dem Gegner in den Weg zu stellen, indem man sich aufbaut, indem man den anschreit. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und sie kommen damit halt oft gut durch. Und wenn man das als Stärke identifiziert und wenn das so durchgelassen wird von den Schiedsrichterpaaren, dann finde ich, ist das durchaus eine Spielweise, die funktioniert. Und warum soll man das dann abstellen? Also man hat doch gesehen, dass der BRC mit deutlich weniger Enthusiasmus und deutlich weniger Einsatz am Anfang der Saison kaum Chancen hatte oder sich eben dann die Butter hat vom Brot nehmen lassen, beispielsweise gegen Erlangen. Und jetzt ist es halt so, dass der BRC eigentlich jedem Gegner auf den Keks geht. Ich erinnere auch nochmal nicht nur an Kiel, sondern auch an Hannover, an ein Halbzeitinterview, wo dann gesagt wurde, wir dürfen dieses Spiel gegen den BRC unter keinsten Umständen verlieren. Ich glaube, das war von Pedersen. Und das ist ja eine Linie, die sich durchzieht durch fast alle Mannschaften. Also der BRC schafft es, dass eigentlich jeder Gegner sie in dem Moment dann hasst, sportlich natürlich. Und es funktioniert. Also wieso soll man das dann auf einmal ändern? Never change a winning system.
Also ich würde das jetzt eiskalt so durchziehen. Sie haben jetzt einen durchaus ungemütlichen Spielplan. Ich mache den nochmal auf, weil ich auch in der Unterhaltung mit Freunden darüber gesprochen habe, was passiert denn jetzt beim BHC? Und das ist alles andere als einfach. Jetzt finde ich es natürlich wieder nicht. Es ist kaum zu glauben, aber hier habe ich jetzt das passende Fenster aufgemacht und sehe. Also Sie müssen jetzt am 2. Weihnachtsfeiertag in Flensburg ran. Das ist alles andere als angenehm. Ich glaube tatsächlich, dass sie da, ja, ich glaube, sie haben da einmal gewonnen oder sowas, aber die Bilanz ist verheerend. Und dann spielen sie Anfang Februar nach der Europameisterschaft zu Hause gegen Melsungen. Bis dahin sieht es vielleicht bei Melsungen kadertechnisch wieder ein bisschen besser aus. Allerdings werden sie auch den ein oder anderen Spieler bestimmt bei der Europameisterschaft mit dabei haben. Also was heißt bestimmt, mit Sicherheit, so ist es auch. Dann geht's nach Eisenach. Da würde ich sogar tendenziell davon ausgehen, dass es zum aktuellen Zeitpunkt ein Duell ist, was sehr ausgeglichen ist. Die Eisenacher Niederlage auch in der Höhe in Wetzlar erklärt sich mir so nicht ganz, aber okay. Dann kommen die Füchse Berlin ins Bergische und dann geht's zum SC DHFK Leipzig. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn am 1. März gegen 18 Uhr das Spiel in Leipzig beendet ist, wissen wir, ob der BHC in der Bundesliga bleibt oder nicht. So weit gehe ich. Wie weit gehst du?
Da gehe ich nicht mit. Für mich sind zu viele Mannschaften zu sehr am Leben da unten. Also wir hatten letztes Jahr diese Situation mit Potsdam. Die waren ja der klare Absteiger und da war auch recht früh klar, dass die es nicht schaffen werden. Und Erlangen hat dann auch mit sehr, sehr wenig Punkten dann ganz schnell gezeigt, dass auch mit Erlangen noch zu rechnen ist. Für mich ist es in dieser Saison überhaupt nicht abzusehen, wer am Ende ganz unten stehen wird. Und ich glaube nicht, dass wir im März schon sagen können, dass der BHC nicht absteigen wird. Klar, der Spielplan, der ist am Anfang jetzt nicht so dolle, jetzt mit Flensburg direkt und dann, ich denke, auch Melsungen wird sehr schwer, wie du sagst, in Eisenach. Glaube ich auch, dass das von den Emotionen her, glaube ich, sehr, sehr interessant werden könnte und ein absolutes 50-50-Spiel ist. Aber im Endeffekt müssen sie ja nochmal gegen eigentlich jede Mannschaft nochmal ran. Und das gilt ja für auch alle anderen Bundesliga-Teams. Und ich schaue mal ans Ende des Spielplans vom BHC, dann spielen sie gegen Minden noch, gegen Kiel und dann an den letzten beiden Spieltagen gegen Erlangen und Göppingen. Ich glaube schon, dass sich der Abstiegskampf in dieser Saison sehr, sehr spät erst entscheiden wird.
Jetzt heute, am 22. Dezember, wer sind deine beiden Absteiger?
Meine beiden Absteiger heute sind Minden und ja, ich tue mich unglaublich schwer. Wahrscheinlich Leipzig.
Weil die einfach einen zu großen Rückstand hatten jetzt auch?
Na, ich finde den Rückstand gar nicht mal so groß. Es sind ja jetzt, Stand heute, glaube ich, nur 4 Punkte. Aber ich glaube, dass Wetzlar eigentlich vom Kader her zu gut ist und dass Leipzig wahrscheinlich dann die schwächste Mannschaft ist, die übrig bleibt.
Ich glaube, dass dieses Spiel Leipzig gegen BHC einfach so wichtig ist. Also wenn Leipzig da nicht als Sieger von der Platte geht, das ist auch der Grund, warum ich mich gerade so aus dem Fenster gelehnt habe mit BHC-Klassenerhalt, eventuell schon am 1. März. Ja. Weil wenn der BHC da als Sieger rausgeht, haben sie ja, wenn man nur dieses eine Spiel nimmt, einen Abstand von 7 Punkten zum SC DHFK Leipzig. Bei Minden, finde ich, ist die Tordifferenz eine interessante Tendenz. Die ist ganz klar die schlechteste der Liga mit minus 101. Und das ist immer so ein Indikator, wie die Mannschaft wirklich spielt. Weil natürlich kannst du 2, 3 Spiele knapp gewinnen und wenn du das oft tust, bleibst du auch in der Liga. Wenn du aber auch oft abgeschossen wirst, sagt das auch ein bisschen was über deine Qualität. Ich glaube, dass die momentan deutlich mehr überperformen, als das der BHC tut. Ich glaube, dass der auch am Limit spielt, aber auf eine andere Art am Limit spielt. Mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird. Und deswegen sprechen wir noch mal kurz über die HSG Wetzlar, bevor wir dann gleich abschließend noch über das sprechen, was da in Kairo passiert ist, was wirklich aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe ist für den Welthandball. Aber gut, da kommen wir halt gleich noch zu. Dominik Mappes, überragend für Wetzlar. Der ist gefühlt die ganze Saison noch nicht richtig fit. Ich kann mich erinnern, ich habe das erste Spiel kommentiert von Wetzlar in dieser Saison. Es war ein Heimspiel gegen Flensburg. Und wenn ich sehe, was danach passiert ist, frage ich mich manchmal, wie die so abstürzen konnten. Aber da hat sich Mappes schon verletzt. Er ist leider ein verletzungsanfälliger Spieler, ist aber auch ein unfassbar wichtiger Spieler. Jetzt überragt er gegen Eisenach. Die gewinnen das Spiel ganz locker. Du hast gerade schon angedeutet, für dich ist der Kader eigentlich zu stark. Aber es gibt ja einfach auch Entwicklungen. Und wenn du mal in so einer Negativspirale drin bist, dann kann dein Kader auch gut genug sein. Wie entscheidend ist jetzt dann auch so ein Trainerwechsel? Mohamed Ilic hat gesagt, nee, Dankeschön, war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe und der Verein wahrscheinlich auch nicht. Also offiziell ja, ist er zurückgetreten, ich weiß es nicht. Aber jetzt ist halt Runar Sigtriksson da, der in Leipzig auch in den vergangenen, ich sag mal, 1,5 Jahren seine Schwierigkeiten hatte. Passt das denn auch von der Konstellation her, wie ein Isländer Handball spielen will, mit dem Kader, den die HSG Wetzlar hat?
Nochmal kurz zurück zu den Absteigern. Also ich würde Wetzlar da noch nicht rausrechnen. allein schon aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Mappes. Also das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass es unglaublich auf Dominik Mappes ankommt, ob der einen normalen Tag erwischt oder halt einen sehr guten Tag oder ob er eben nicht dabei ist. Und wenn jetzt Wetzlar erneut vom Verletzungspech verfolgt bleiben sollte und Mappes warum auch immer nochmal ausfallen sollte, dann möchte ich Wetzlar da nicht besser reden, als sie gerade sind. Zum Trainerwechsel. Ich glaube, allgemein gesprochen, es gibt ja Trainer, die haben früher auf Weltniveau Handball gespielt und dazu zähle ich auch Momir Ilić. Und ich glaube, dass diesen Trainern als Spieler es sehr leicht gefallen ist, gewisse Grundlagen umzusetzen. Und mein Gefühl ist, dass es dann auch gewisse Trainer gibt, wie zum Beispiel ein Momir Ilić, den würde ich da jetzt dazu zählen, die dann nicht verstehen, dass eine eigene Mannschaft so gewisse Basics, die einem Momir Ilić sehr, sehr leicht gefallen sind, nicht umsetzen kann und da gar nicht den Hebel finden, der Mannschaft dann das zu geben, was sie braucht. Ich glaube schon, dass Momir Ilić ein Trainer ist, der einer in Anführungszeichen besseren Mannschaft vielleicht mehr helfen könnte als der HSG Wetzlar, aber dass das einfach der falsche Trainer am falschen Ort war in diesem Fall. Und was Sigtriksson jetzt macht, finde ich, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Das waren jetzt überragende 10 Minuten gegen Eisenach, die jetzt ehrlicherweise aber auch noch gar keinen Punkt auswärts geholt haben. Also muss man auch nochmal da beobachten, finde ich, inwieweit es Sigtriksson schafft, ähnlich wie jetzt Frank Carstens in Leipzig, einfach wieder gewisse Grundlagen freizusetzen und denen gewisse Basics beizubringen oder die auch an den Tag legen zu lassen, dass Wetzlar einfach ein gewisses Grundniveau findet. Ob das so passiert, das weiß ich nicht. Das hat Carstens recht schnell geschafft und es sieht jetzt auch danach aus, als würde es Sigtriksson in Wetzlar hinkriegen. Aber für mich ist es noch nicht ganz klar, ob das jetzt der perfekte Trainerwechsel ist. Aber ich glaube, dass es erfolgsversprechender sein könnte als unter Ilić.
Davon gehe ich aus. Ich hätte mich ja für einen ganz anderen Trainer entschieden, nämlich für Raúl Alonso. Es gibt einige Spieler in diesem Kader, die kommen vom Balkan. Also da ist ein gewisser Einfluss. Raúl Alonso hat das in Bitola bei Eurofarm Palestar eigentlich sehr gut gelöst, hat sich dann für Leipzig entschieden. Wir wissen mittlerweile, war ein Fehler von beiden Seiten, glaube ich. Das wissen sie auch, aber den haben sie jetzt korrigiert, zumindest mal für den Moment. Ob das dann noch reicht, ist nochmal was anderes. Aber das wäre meine Wahl gewesen, weil ich glaube, das hätte besser zusammengepasst. Ist aber auch die Frage, ob so ein Konzepttrainer dann auch in der Schnelligkeit, in der man dann auch Punkte braucht, der richtige ist oder ob das nicht jemand ist, der lieber auf lange Sicht mit einer Mannschaft arbeiten muss.
Also da nochmal zu, ich glaube, man hätte das nicht verkaufen können. Also du kannst nicht den Trainer vom Tabellenletzten jetzt nehmen, der da in gewisser Weise fast gar nichts hingekriegt hat natürlich. Und also ich finde, das wäre erstens rein marketingtechnisch und kommunikationstechnisch überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich weiß, du bist Fan von Raúl Alonso, aber auf mich hat er jetzt nicht gewirkt, als wäre er der richtige Mann für Abstiegskampf. Also er hat meiner Meinung nach in fast jeder Auszeit versucht, seine Mannschaft zu erreichen, hat sie nicht erreicht. Und man hat gesehen, dass Leipzig seit Spieltag 1 fast schon durchaus oder durchweg überfordert war. Und den jetzt in Wetzlar zu installieren, das wäre ein Risiko gewesen. Das weiß ich nicht, ob du das eingehen kannst. Und auf der anderen Seite hat Sigtriksson in Leipzig auch schon gezeigt, dass er mit dem SCD AFK auch teilweise an Europa angeklopft hat. Also der hatte jetzt zum Schluss eine sehr, sehr schwierige Zeit beim SCD AFK und da kann man auch durchaus sagen, das hat dann am Ende nicht mehr gut zusammengepasst. Aber Leipzig hat dann auch viele gute Spieler ziehen lassen und dann ist der Trainer am Ende auch arm dran. Und teilweise hat Sigtriksson Leipzig auch sehr, sehr erfolgsversprechend geführt. Also ich verstehe schon, dass man dann eher auf die Karte Sigtriksson setzt als auf Alonso.
Den Punkt gebe ich dir, insbesondere, dass es natürlich schwer zu verkaufen ist, den Trainer zu installieren, der gerade beim Tabellenletzten entlassen wurde, der dann auch nicht Abstiegskampf erprobt ist, weil er bei seinen anderen Stationen andere Dinge hatte, mit denen er sich beschäftigen musste. Für Erlangen würde ich das jetzt mal ausklammern, die steckten da ja auch eher unten drin in seiner Zeit da bei den Franken. Also von daher, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Das Argument oder die beiden Argumente kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. So, jetzt kommen wir zu dem Aufreger der Woche, kann man nicht anders sagen, obwohl wir über ein paar Aufreger ja schon gesprochen haben bei Schiedsrichterentscheidungen, jetzt zum Beispiel in Kiel oder in Wuppertal. Absolute Mehrheit, Hassan Mustafa weiter IHF-Präsident. Ich weiß nicht, wie sehr du dich für dieses Thema interessierst, weil es ja eher Sportpolitik ist, nicht jeder mag sich dafür so begeistern. In dem Fall interessiere ich mich sehr dafür, weil es um meinen Lieblingssport geht. Und es ist natürlich mit dem Wort Katastrophe fast schon noch zu nett beschrieben. Denn Hasan Mustafa ist mittlerweile 81 Jahre alt und es gibt ja auch gute Gründe dafür, warum viele sagen, dass er nicht mehr der Richtige ist. Längst nicht mehr. Hast du das intensiv verfolgt? Wie hast du das überhaupt verfolgt? Weil du ja gestern, als die Wahl stattgefunden hat, auch unterwegs gewesen bist, um zu kommentieren. Wie beschäftigt dich das? Machst du dir auch Sorgen um Handball? Wie ordnest du das alles ein? Wie hast du das wahrgenommen?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich es nicht besonders verfolgt habe und dass ich da auch nicht wirklich in dem Thema drin bin. Ich habe, glaube ich, vor ein, zwei Monaten mal eine Kreisabfolge gehört, in der du dann mit einem Experten gesprochen hattest und ihr besprochen hattet, dass es einen DHB-Gegenkandidaten geben wird. Und den hat es ja, glaube ich, jetzt auch gegeben. Aber ich meine, dass ihr ja da damals schon zu dem Konsens gekommen seid, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Gegenkandidat eine Chance hat. Und so, bei aller Unwissenheit, die ich zu diesem Thema habe, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, überrascht es mich nicht, dass es diese Wiederwahl so gegeben hat. Aber nimm mich da doch gerne mal mit und sag mir auch mal, warum das jetzt für den Handball nicht gut ist. Also ich kann es mir schon denken, aber wahrscheinlich kannst du uns da nochmal näher dranbringen an das Thema.
Naja, sagen wir mal so, also diesen Gegenkandidaten hat es ja mit Gerd Butzek gegeben. Er war nicht der Einzige. Es gab ja drei Gegenkandidaten und es gab auch zum ersten Mal seit, ich glaube, 2009 überhaupt Gegenkandidaten. Auch das ist ja generell kein gutes Zeichen, weil dann diejenigen, die im Amt sind, das ist ja ein generelles Problem. Also wir sprechen jetzt hier nur vom Handball, aber ich finde, es ist ein generelles Problem, sich dann auch ein bisschen ausruhen können auf dem, was sie getan haben. Jetzt hat Hasan Mustafa, finde ich, vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, einen TV-Deal ausgehandelt, der mehrere hundert Millionen Euro in die Kassen der IHF gespült hat, damals mit beIN Sports. Das war ein Monster-Deal und natürlich hat er da so viel Kohle rangeholt, dass man sagen kann, er hat auch dem Handball geholfen. Womit ich mich aber besonders schwer tue, ist, wenn dann zum Beispiel alle Verbände aus Afrika für Hasan Mustafa abstimmen, wenn es dann teilweise Probleme gibt, dass überhaupt gewisse Verbandsvertreter einreisen dürfen. Das finde ich dann doch äußerst schwierig. Und wenn man sich mal überlegt, wie das Ergebnis dann genau ausgesehen hat, da muss man sich schon fragen, wie das überhaupt passieren konnte. Jetzt gibt es mit Philippe Barnard aus Frankreich einen Vizepräsidenten, der, man sagt, der designierte Nachfolger ist. Es gibt Gerüchte, dass Hasan Mustafa das jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre macht und dann der französische Vizepräsident übernimmt. Das ist alles sehr, ich sage mal, ja, es wirkt auf mich extrem geplant und das macht es meines Erachtens äußerst schwierig. Und ich hätte mir gewünscht, egal ob das dann Gerd Butzek als deutscher Vertreter gewesen wäre oder einer der beiden anderen Kandidaten, dass es eine Veränderung gibt. Weil ich schon der Meinung bin, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil das jetzt auch wieder eher eine allgemeine Frage ist, Stillstand funktioniert natürlich selten, Veränderung muss auch nicht immer gut sein, aber so ein Mittelweg fände ich nicht schlecht. Und Hasan Mustafa ist jetzt seit 2000 im Amt. Das ist eine verdammt lange Zeit und da glaube ich schon, wäre es wichtig gewesen, da etwas zu verändern. Und wenn man sich die Worte anhört, beziehungsweise mal durchliest, auch von Gerd Butzek, dann ist das schon sehr offensichtlich. Er hat gesagt, ich wünsche dem Handball inständig, dass es trotz des beschlossenen Stillstands alsbald Fortschritte gibt. Das sagt doch alles aus.
Ich möchte da nur die Frage in den Raum werfen, in welchem Sport läuft das anders? Also wenn ich jetzt an den Fußball denke, habe ich nicht das Gefühl, dass es dort anders zu Gange gehen würde als jetzt bei uns im Handball. Ich glaube, dass es ein allgemeines Problem ist, dass Personen, die an der Macht sind, glaube ich, auch einfach gerne an der Macht bleiben. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, inwiefern jetzt ein Neuanfang unter beispielsweise Butzek dem Handball gut getan hätte. Vielleicht kannst du mich da nochmal mitnehmen, weil jetzt mal ganz doof gefragt, warum ist es schlecht für den Handball? Ich weiß es wirklich nicht, dass Mustafa im Amt bleibt. Und warum brauchen wir sozusagen was anderes als Stillstand?
Ich glaube, wir brauchen Veränderungen, weil sich die Sportlandschaft auch in den letzten 25 Jahren nochmal massiv verändert hat. Wir haben Sportarten, die auch in das olympische Programm drängen, die ja vielleicht hipper und cooler sind, zum Beispiel als der Handball. Ich nenne da jetzt mal ganz exemplarisch, weil wir das in Deutschland ja auch mitbekommen haben, 3x3 Basketball. 3x3 Basketball ist eine Sportart, die nicht erst seit gestern besteht, aber in der Form, wie sie aktuell betrieben wird, enorm erfolgreich und populär ist. Ich weiß, weil ich da gestern mit einem Kollegen noch bei Dein drüber gesprochen habe, dass die Anmeldezahlen in Basketballvereinen in Deutschland durch die Decke gehen. Die Kids, die Jugendlichen, die wollen Basketball spielen, weil Deutschland im Basketball gerade sehr erfolgreich ist und sie haben da halt auch Vorbilder. Aber diese Sportart ist ja sehr global und das ist der Handball eben nicht. Der Handball ist im tiefsten Afrika nicht groß. Der Handball ist im tiefsten Asien nicht groß. Auch in Südamerika tut er sich schwer. In Nordamerika, wenn wir ehrlich sind, Lukas, ist er ja gar nicht existent. Da soll mir auch niemand was anderes erzählen. Jetzt gibt's da in Los Angeles mal so ein Projekt und da werden alte Stars dann irgendwie zusammengekauft. Ist auch schön und gut. Möchte ich auch überhaupt nicht schlecht reden, habe ich ja auch mit Frank Carstens hier in diesem Format schon vor einigen Wochen sehr lange drüber gesprochen. Aber was mir fehlt, ist die Weitsicht und der Blick auf das große Ganze und nicht auf Verwalten. Und wenn ich mir ansehe, wie die Medienarbeit bei der IHF aussieht im Vergleich zur EHF, dann ist das eine riesige Diskrepanz. Das ist ein maximaler Unterschied. Und wir müssen natürlich, wenn wir diese Sportart populär halten wollen und vielleicht auch außerhalb von Europa und Nordafrika mal wieder ein bisschen größer machen wollen oder was heißt wieder überhaupt zum ersten Mal groß machen wollen, müssen wir andere neue Wege gehen. Da finde ich, und das hat Gerd Butzek ja hier auch bei Kreisab sehr lange erklärt und ich finde auch sehr gut erklärt, dass es dort wichtig ist, neue Wege zu gehen, etwas auszuprobieren. Das mag dann vielleicht nicht funktionieren, okay, aber diese Idee mit Urban Handball, also die Regeln ein bisschen zu vereinfachen und Spielfelder zu implementieren, die auch dann mehr Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, die fand ich sehr, sehr gut. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hasan Mustafa diesen Weg geht. Und ich fand es schon sehr, sehr vielsagend, dass er jetzt bei der Frauenweltmeisterschaft nicht vor Ort gewesen ist. Weder in Deutschland noch am Finalwochenende in Rotterdam. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Da sollte er auf jeden Fall mit dabei sein. Und man hört immer wieder, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Es gibt sogar Gerüchte, dass es in Richtung Demenz geht, dass er sich teilweise kaum erinnert an Sachen, die vor 10 Minuten mit ihm besprochen wurden. Und wenn man noch mal ein paar Artikel liest, schaut da gerne auch mal vorbei bei den Kollegen von Handball World oder auch beim Kicker findet er da auch Artikel zu, wie das zugegangen ist bei diesem Kongress der IHF in Kairo. Da muss ich sagen, das ist echt schwierig, ja, wenn dann teilweise das Wahlsystem überhaupt nicht funktioniert, wenn dann, wie gesagt, von manchen Verbänden, die mutmaßlich nicht für Hasan Mustafa gestimmt hätten, die entsprechenden Personen nicht einreisen können oder das sich schwierig gestaltet, boah, das ist schon hart, ja, also das sind ja gefühlt noch schlimmere Zustände als bei der FIFA, oder nicht?
Ja, ich stimme dir dazu und ich gehe da auch total mit, dass es da frischen Wind braucht im Handball. Also mich da gar nicht falsch verstehen. Ich wollte einfach nur mal die Frage in den Raum stellen und mir das nur mal von einem Experten erklären lassen. Aber dann habe ich 2 Fragen und zwar Frage Nummer 1. Warum gibt es dann nur 47 Gegenstimmen für aufgeteilt auf 3 Kandidaten? Also warum schafft man es dann nicht, sich auf einen Gegenkandidaten zu einigen? Also dann müsste man ja, wenn es so eine große Macht gibt, seine Kräfte als Revoluzzer einfach mal bündeln. Das ist Frage Nummer 1. Und warum, das ist meine 2. Frage, gibt es erst jetzt, seit 2009, das erste Mal einen Gegenkandidaten? Also man stürzt doch kein System innerhalb eines Jahres oder innerhalb von 4 Jahren. Das ist ja viel zu kurz oder blauäugig, so wirkt es auf mich gedacht. Also man hätte ja dann schon viel früher mit härteren Gegenstimmen kommen müssen und da vielleicht was in Bewegung setzen müssen, dass man sich ja hofft, innerhalb von einer Wahl einen Machthaber vom Thron zu stoßen. Das wirkt auf mich recht blauäugig.
Da stimme ich dir komplett zu, gar keine Frage. Ich glaube, dass es da wichtig ist, hartnäckig zu bleiben und auch in den kommenden Jahren, also wenn dann Wahlen anstehen, immer einen Gegenkandidaten aufzustellen. Bei Gerd Butzek glaube ich, dass er erst jetzt angetreten ist, weil für ihn persönlich jetzt der passende Zeitpunkt war. Er gibt dieses Amt als Geschäftsführer des Forum Club Handball ja ab und ist da jetzt auch seit einigen Monaten sozusagen freigestellt gewesen. Er hat das seit 2006 gemacht und war ja vorher auch als Berater tätig unter anderem und hat sich dann darauf fokussiert, eben als CEO des Forum Club Handball zu arbeiten. Und ich finde, dass er da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Aber er ist Jahrgang 59, also Anfang 59 geboren, auch in einem Alter, wo er sagen kann, okay, das, was ich vorher gemacht habe, muss ich jetzt nicht mehr weitermachen. Wenn ich da sozusagen in Rente gehe, kann ich eventuell noch was anderes machen. Das ist dann nicht so schlimm. Bei den anderen Kandidaten kann ich das nicht so gut beurteilen wie bei ihm, weil ich Gerd Butzek halt auch schon sehr lange persönlich kenne. Deswegen weiß ich das bei ihm ein bisschen besser. Und was das Kräftebündeln angeht, glaube ich, ist das größte Problem, dass im Handball, weil in anderen Sportarten kann ich das nicht so beurteilen wie in diesem Sport, ganz oft immer erstmal an sich selbst gedacht wird. Das beziehe ich übrigens nicht nur auf diese Wahl bei der IHF, sondern auch auf Themen innerhalb des DHB oder vielleicht auch mal der EHF oder bei den Ligen oder bei Vereinen genauso, dass immer erstmal gedacht wird, was ist der eigene Vorteil an dieser Geschichte? Und es gibt ja auch europäische Funktionäre, die jetzt wiedergewählt wurden oder Ämter bekleiden, die sie vorher dann auch nicht begleitet haben bei der IHF, und die denken dann erstmal im eigenen Interesse. Denn Philipp Bahner, das ist ja auch klar, wenn der jetzt Vizepräsident ist, der hat sehr gute Aussichten, dann der nächste Präsident zu werden. Also hat der französische Verband sich entschieden, für Hassan Mustafa zu stimmen und nicht für einen anderen europäischen Kandidaten. Also so funktioniert das natürlich nicht.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es scheint mir einfach, dass die Seite, die Macht hat, jetzt rund um Mustafa, einfach längerfristiger oder vielleicht auch klüger geplant hat. Also man muss ja wirklich nicht hier tief im Thema drin sein, um zu verstehen, warum Frankreich für Mustafa gewählt hat. Aber vielleicht ist es ein bisschen hart. Aber es ist schön und gut zu sagen, ich als Person bin jetzt bereit für diesen Posten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Posten bereit für die Person ist. Also wenn ich mich jetzt von dem einen auf den anderen Tag entscheide und sage, jetzt bin ich bereit, um Kommentator zu werden, heißt es ja noch lange nicht, dass mich ein Sender einstellt und sagt, auf dich vertrauen wir jetzt. Also dann, das muss ja auch viel längerer Prozess sein, um auch an diesen Posten zu kommen. Also ich wiederhole mich da. Ich finde das von der Gegenseite, egal von welchem Kandidaten jetzt betrachtet, einfach, ich finde es irgendwie nicht klug ausgespielt, die Karten, die man hatte. Aber vielleicht war es auch anders nicht möglich. Ich weiß es nicht.
Ja, auch dem Argument kann ich absolut folgen. Das ist absolut richtig, weil, dass das innerhalb weniger Monate funktioniert, ist äußerst schwierig. Ich glaube, dass es gut war, dass es Gegenkandidaten gab. Wäre es anders ausgegangen, wenn es einen Kandidaten gegeben hätte? Ich glaube nicht. Aber wenn du jetzt mal überlegst, vielleicht mache ich das gerade mal, ja? Ich schaue mir mal da eine Liste an der Länder in Afrika und gucke dann mal, welche Nation ist denn da überhaupt irgendwie im Handball groß unterwegs? Also natürlich ist das so bei Ägypten, gar keine Frage, auch Algerien, Angola bei den Frauen vor allem. Dann hatten wir zuletzt unter anderem die Kapverden mal bei Weltmeisterschaften mit dabei. So, aber dann gibt's ja auch Länder wie zum Beispiel Eritrea oder Lesotho. Oder Malawi oder, keine Ahnung, Mauretanien. Also hast du schon mal irgendwie von diesen Nationalmannschaften gehört? Und da habe ich ein großes Problem mit. Das ist natürlich in allen Weltsportverbänden so. Das ist kein handballspezifisches Problem. Es ist ein Problem, wie diese Stimmen halt verteilt sind. Was würdest du denn jetzt tun? Also Seychellen sehe ich hier auch noch. Ja, das sind Länder, Togo, die haben mit Handball nichts zu tun. Und da soll mir auch keiner erzählen, dass es jetzt irgendwie dort in den nächsten Jahren eine Nationalmannschaft geben würde, die dann mal bei einer WM mit dabei ist. Das ist einfach kompletter Nonsens. Und wenn, ich sag mal, mehr als ein Drittel deiner Stimmen aus diesem Kontinent kommen, schwierig.
Ja, aber man kann ja nicht, und ich bin ja echt auf Glatteis unterwegs gerade, das möchte ich echt sagen, aber man kann es ja nicht ändern gerade. Also ich glaube nicht, dass es sich in den nächsten Jahren ändern wird, so wie sich das anhört, weil es eben wahrscheinlich dem Herrn Dr. Hassan Mustafa sehr zugutekommt. Aber wenn das der Fall ist, wenn man in so einer Position ist als Außenseiter, dann muss man halt noch mehr versuchen, diese Kräfte zu bündeln, die man halt in irgendeiner Form bündeln kann. Ich kann sich anders ausdrücken. Dass du recht hast, dass das keine Handball-Weltnation sind oder vielleicht auch erst gar keine Handball-Nation, die du da gerade aufgezählt hast, das ist so, aber das ist ja irgendwie nicht zu ändern. Und dann musst du halt noch klüger in der Planung oder in der Wahl deiner Mitmenschen und Verbündeten sein. Also anders kriegst du das System ja nicht gestürzt.
Ja, so ist es leider. Jetzt müssen wir mal gucken, was da passiert. Ich bin sehr gespannt, ob bei der nächsten Weltmeisterschaft, die Hassan Mustafa besuchen könnte als IHF-Präsident, bei der Anfang 2027 in Deutschland Hassan Mustafa auch überhaupt anreisen wird.
Vielleicht hat das ja auch schon vergessen, ne?
Ja, so lustig es ist, so traurig ist es auch. Das ist ein bisschen das Problem. Klar. Naja, Lukas, auch wenn du dich auf Glatteis bewegt hast, finde ich, dass du mit dem dreifachen Rittberger durch die Sendung gegangen bist und du hast ihn auch gestanden. Von daher vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Deine Premiere ist mehr als gelungen. Da bin ich mir relativ sicher, dass die Leute da draußen das auch so sehen und wir haben auch nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. So viel ist auch klar. Ich möchte von dir zum Abschluss noch wissen, weil ja Weihnachten jetzt nun mal mehr als vor der Tür steht. Was gibt es Weihnachten bei dir zum Essen?
Ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen und an einem der Weihnachtsfeiertage dann Rouladen mit Rotkohl. Was gibt's denn bei dir?
Bei uns gibt's immer eine Pute mit einer Soße, in die man sich hineinsetzen kann, weil sie so unfassbar lecker ist. Also manchmal würde mir wahrscheinlich die Soße als Suppe fast schon ausreichen. Aber dazu gibt's immer noch so, ja, so Kroketten oder Kartoffeln und dann noch so einen leckeren Feldsalat, wo das Dressing auch immer sehr, sehr gut schmeckt. Und einen Nachtisch, den ich nicht vorhersagen kann, weil der jedes Jahr anders ist. Das ist auch ganz nett, dass man da ein bisschen überrascht wird. Aber ich mag diese Tradition und Würstchen mit Kartoffelsalat ist ja auch absolute Tradition und dann auch am ersten oder zweiten Weihnachtstag bei dir genauso. Also ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr noch eine weitere Sendung haben. Das wird dann ja so eine Art verkappter Jahresrückblick. Ich muss mal gucken, wie ich das genau mache. Vielleicht gibt es sogar auch zwei Gäste. Es gibt ja dann immer viel zu besprechen, wenn man zurückschaut auf das, was in den vergangenen 12 Monaten so los gewesen ist. Ja, jetzt zum Abschluss noch der Hinweis auf das, was ihr tun könnt, um dieses Format zu unterstützen. Ihr könnt vorbeischauen auf patreon.com/kreisab, das ist die eine Möglichkeit, und dort ein bisschen was spenden oder ihr schaut einfach in die Shownotes bzw. die Inhaltsangabe dieser Sendung auf den verschiedenen Plattformen, da gibt es einen Link zu PayPal, auch da könnt ihr sagen, okay, 1, 2, 3 Euro im Monat ist mir das wert, da unterstütze ich kreisab doch sehr, sehr gerne und ihr könnt es auch tun, indem ihr einfach bei Social Media unterwegs seid, zum Beispiel bei Facebook, bei X, bei YouTube, aber auch und vor allem dort bei Instagram. Und ja, dann wünsche ich euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch noch nicht, denn wie gesagt, nächste Woche gibt es noch eine neue Folge. Habt schöne Weihnachtsfeiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao.